Es ist einiges los, lassen Sie uns direkt loslegen. 6 Themen habe ich Ihnen heute mitgebracht. Wir schauen auf das Wunderkind der Woche, extrem schnelle Märkte, die auch zu schnell für einige Hedgefonds sind, die Intervention der Woche, da geht es um den japanischen Yen, Frühindikator der Woche aus den USA, unser Titelthema, die Giganten melden sich zurück und dann noch der Chart der Woche, aktuelle Situation bei Gold, die über Nacht noch spannender geworden ist. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Folge lautet: Hohe Geschwindigkeit, extreme Kursschwankungen, die Giganten melden sich zurück. Wir haben Mittwoch, den 5. August und mein Name ist Michael Winkler. Wie immer, wir nehmen Mittwoch morgens auf, vor Börsenstart. Lassen Sie uns loslegen mit dem ersten Thema, das Wunderkind der Woche. Ich hatte den Namen vorher noch nicht gehört, aber vielleicht stecke ich auch nicht so tief in der KI. Ja, Materie drin. Auf jeden Fall ein Junge aus Berlin, der Herr Leopold Aschenbrenner, der mit 15 Jahren schon nach New York gegangen ist, um dort gleich 3 Studiengänge abzulegen, mit 19 die geschafft hat, 2023 bei OpenAI angefangen hat, dort entlassen wurde, weil er, wie er sagt, OpenAI auf Sicherheitsschwachstellen hingewiesen hatte. Daraufhin hat er einen Artikel über die Zukunft des KI-Themas geschrieben und hat dann einen Hedgefonds gegründet, mit dem er sensationelle Renditen erwirtschaftet hatte. Ja, und dann, wie häufig, wenn es so ist, wenn es zu gut läuft, und das ist eigentlich dann mein Thema, Wissen alleine und auch kryptisches Wissen reicht nicht unbedingt aus, nachher um ein Portfolio zu managen. Die Schlagzeilen dazu, die ich Ihnen mitgebracht habe: KI-Verluste bringen prominenten Hedgefonds in Not. Er ist laut Medienberichten zu Notverkäufen gezwungen. Das Scheitern eines KI-Wunderkindes sollte die Märkte alarmieren. Er sollte einen Großteil seiner Aktien verkaufen. Warnsignal: Wir haben diesen Monat enttäuscht. Aschenbrenners Hedgefonds verliert im Juli 67%. Also extreme Schwankung ist heute ja sowieso unser Thema. Aber es geht darum, nicht, dass ich etwas richtig gesehen habe, weil er hat seit Jahren in die KI-Infrastrukturgewinner gesetzt, hunderte von Prozent erwirtschaftet. Sein Hedgefonds war jetzt am Ende über 20 Milliarden Dollar schwer. Nein, das hat nicht gelangt. Es wurde dann auch noch über Hebel, also über Kreditengagements spekuliert. Und wenn dann irgendetwas nicht so klappt, wie es bisher der Fall war, und das hatten wir in den Monaten Juni, Juli, da kommen wir auch noch gleich näher drauf, dann kann das ganze Superkartenhaus zusammenbrechen. Dann gab es die Margin Calls und dann war er gezwungen, aus seinen Positionen herauszugehen und die dann ein anderer Hedgefonds mit deutlichen Abschlägen gekauft hat. Aber das nur als Einstieg in unser heutiges Thema: extreme Kursschwankungen, extreme hohe Geschwindigkeiten, dass selbst die Schlausten auf dieser Welt sind davor nicht gefeit. So, das zum Einstieg, unser Wunderkind. Und wir bleiben, um uns zu unserem zweiten Punkt zu kommen, bei den extrem schnellen Märkten, speziell wieder im Monat Juli, zu schnell für asiatische Hedgefonds. Was war passiert? Wir werden nachher noch drauf eingehen, gerade im Monat Juli, auf der Indexebene sieht man das nicht so, aber in den einzelnen Sektoren extreme unterschiedliche Kursschwankungen gehabt. Also wir haben gerade im Monat Juli die bisherigen KI-Gewinner sind dann dort deutlich abgestürzt und die bisherigen Verlierer, die Softwareaktien, konnten deutlich zulegen. Und wenn ich als Hedgefonds dann eine Strategie habe, dass ich die einen long bin und die anderen short und es dreht sich eventuell gerade um, dann bin ich natürlich doppelt falsch positioniert. Also auch die Schlausten der Schlauen, auch hier die Hedgefonds in Asien, die eben auf steigende und gleichzeitig fallende Einzelaktien gesetzt haben, haben im Monat Juli etwa 15% verloren. Das passiert momentan in diesen Märkten, wenn man nicht aufpasst. Auch das ist ein weiterer Einstieg nachher in unser Titelthema. Unser drittes Thema beschäftigt sich mit dem japanischen Yen. Und dazu 2, 3 kleine Anmerkungen. Wenn Sie ein 3-Bed-Apartment in Tokio mieten, kostet das zurzeit etwa ein Viertel von dem Preis, den Sie in New York zahlen müssen. Oder wenn Sie in Tokio essen gehen, kostet sie das momentan weniger als in Warschau oder Prag und kostet etwa ein Drittel nur der Kosten von Zürich oder New York. Und wenn Sie in McDonald's gehen, kostet er etwa ein Viertel von dem so viel wie in Tel Aviv. Und wenn Sie ein iPhone kaufen möchten, bekommen Sie es in Japan als dem billigsten Ort der Erde. Wo kommt das her? Das hat natürlich was, weil eigentlich ist Japan nicht gerade günstig, etwas mit der Währung zu tun. Und das ist auch unser dritter Punkt, die Intervention der Woche. Japan und USA stützen offenbar gemeinsam den Yen. Es wäre die erste derartige gemeinsame Intervention seit 2011. Also nicht nur, dass die Japaner anfangen, gegen ihre Yen-Schwäche zu intervenieren, wir gucken uns auch gleich die Kursentwicklung an, sondern die Amerikaner haben mitgemacht. US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete den Yen vergangene Woche noch als sehr unterbewertet. Und dann kommt es, Yen steigt, Aktien sinken, Japan und USA intervenieren gemeinsam am Devisenmarkt, sie stützen den fallenden Yen. Die erste gemeinsame Intervention seit 2011 überrascht die Märkte. Dazu kommt nicht nur, dass es die erste gemeinsame Intervention war, sondern sie wurde Donnerstag, Freitag letzte Woche angekündigt. Sie fand Anfang der Woche statt, sie ging noch weiter. Sie hatte ein Ausmaß, glaube ich, von deutlich über 50 Milliarden Dollar, also auch relativ heftig. Und was war passiert? Schauen wir in den Kursverlauf hinein. Und wer mich regelmäßig verfolgt, weiß, dass ich in den vergangenen Monaten mich schon ein, zwei Mal mit dem Thema Schwäche der japanischen Währung beschäftigt hatte und hatte ihn genannt, das ist also im Chart zu sehen, US-Dollar-Yen. Und das, was im Währungspaar vorne steht, US-Dollar, bedeutet dann, wenn der Chart nach oben geht, steigt dieser Teil. Also das heißt, der Dollar steigt und der Yen fällt. Und das passiert und passiert und passiert. Wir schauen in die letzten 12 Monate hinein. Wir kamen im Dollar-Yen von 145 und der Dollar ist weiter angestiegen, also der Yen ist weiter gefallen. Und ich hatte mehrfach immer wieder genannt, für die japanische Regierung oder die japanische Notenbank ist so die Marke von 160 so die Grenze. Ab da wird es kritisch, dann wird ihnen die Währung zu schwach. Und wir sind in den letzten Wochen, man hat es kaum noch bemerkt, es wurde auch nicht groß drüber berichtet, über mehrere Wochen über die Marke von 160 nach oben gegangen im Dollar. Das ging dann sogar bis etwa 163, 164. Dann dachte man schon, die Japaner interessiert diese Marke von 160 doch nicht mehr. Aber dann eben doch, und dann ging es ratzatz, wie Sie sehen, in 2 Tagen, 3 Tagen von den 164 in der Spitze runter bis auf 155 oder im Yen hoch auf die 155. Also konzertierte Aktion, Yen wertet schlagartig auf. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber das Fazit dazu ist wieder einmal, Japan möchte keine ungebremste Yen-Abwertung. Ja, und wo kommt denn dieser Abwertungsdruck weiter her? Denn man könnte annehmen, am Kapitalmarkt in Japan steigen seit Jahren die Zinsen relativ deutlich. Sie nähern sich den europäischen Marken oder dem europäischen Rentenniveau an oder auch dem US-amerikanischen. Vor allem im 30-jährigen Bereich zahlen die Japaner inzwischen zum Beispiel mehr als 30-jährige Bundesanleihen. Aber am kurzen Ende, nämlich der Geldmarktsatz, der Notenbankzins ist immer noch erst bei 1%, während eben die EZB bei 2¼ ist und die Amerikaner im Bereich zwischen 3,5 und 4. Und insofern wird immer noch der japanische Yen die ganze Zeit ja als Kreditwährung genutzt, um sich dort zu verschulden, mit der Hoffnung, dass er weiter abwertet. Also man macht auch noch Währungsgewinne und dann mit dem Geld woanders wahrscheinlich in amerikanischen KI-Aktien zu investieren. Also da kommt Volatilität hinein. Wir sind wieder an einer kritischen Marke. Auch das ist momentan ein weiteres Beispiel, jetzt zwar nicht von den Aktienmärkten, aber von den Devisenmärkten, dass wir also definitiv keine Sommerflaute haben, dass es relativ turbulent momentan zur Sache geht. Es geht relativ schnell, relativ hektisch und so sind die Märkte momentan auch damit größeren Kursschwankungen. Also unsere Intervention der Woche. Japan möchte nicht, dass die Währung weiter deutlich abwertet. Und wir sehen diese Marke von 160 und die Entwicklung, auch wenn wir einfach mal auf die letzten 5-6 Jahre schauen. Denn noch im Jahr 2020 hatten wir ein Niveau im Dollar-Yen von um die 105. Und das ging jetzt eben in den letzten 5-6 Jahren bis über 160. Da sehen Sie, wie teuer der Dollar im Verhältnis zum Yen geworden ist oder umgekehrt, wie günstig der Yen geworden ist im Vergleich zum Dollar. Also sozusagen eine der günstigsten Währungen der Welt und man kann inzwischen dort extrem günstig, ja, wohnen, essen, Urlaub machen. Das nur dazu. Aber mir geht es um den Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt sagt momentan, Interventionen sind nötig, Hektik und hohe Volatilität. Nicht nur an den Aktienmärkten. So etwas Ruhiges. Unser vierter Punkt der Woche, der Frühindikator. Ich hatte Ihnen letzte Woche den IFO-Index aus Deutschland gezeigt. Der kam ja auch besser als erwartet und den dritten Monat in Folge steigend. Mit meiner Botschaft, die Frühindikatoren signalisieren zumindest einmal Stabilität und wahrscheinlich eine Verbesserung der Lage, was dann grundsätzlich gut für die Aktienmärkte ist und auch die Robustheit der europäischen Aktienmärkte erklären kann. So, jetzt Anfang der Woche aus den USA, der Frühindikator für die Industrie, für das verarbeitende Gewerbe. Und zwar nämlich von ISM, das Institute for Supply Management, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juli, besser als erwartet. Und zwar bei 55,6 und damit deutlich über dem Wert von 53,3 im Vormonat. Und die Volkswirte hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, aber eben nur auf die 54. Er kam anderthalb Punkte besser. Der Index erreicht damit, auch das ist ganz wichtig, den höchsten Stand seit Mai 2022. Das zeigt, dass wir nicht nur über Technologie und künstliche Intelligenz und AI reden, sondern auch in der Industrie nimmt sozusagen die Stabilität zu, denn Werte über 50 in diesen Einkaufsmanager-Indizes, in diesen Frühindikatoren, zeigen Wachstum. Und je höher über 50, desto besser natürlich. Also auch hier eine positive Überraschung, unser Frühindikator der Woche, ISM für das verarbeitende Gewerbe besser als erwartet in den USA. So, und jetzt sind wir auch schon bei unserem Titelthema. Hohe Geschwindigkeit, extreme Kursschwankungen. Und das möchte ich Ihnen gerne im Rahmen auch der Berichtssaison, die ja letzte Woche den ersten Höhepunkt hatte. Ich hatte Ihnen gesagt, letzte Woche kamen die beiden A's, Alphabet und Amazon, und die beiden M's, Meta und Microsoft. Da möchten wir uns heute auf zwei konzentrieren. Wir schauen nämlich zum einen auf Microsoft und dann auf Amazon. Und vor allem nicht nur die Quartalsergebnisse, sondern was die Kurse in den letzten Wochen gemacht haben und warum ich zu der Überschrift komme: Die Giganten melden sich zurück. So, wie lautet zum Quartalsergebnis von Microsoft die Schlagzeile? Microsoft mit überraschend starkem Cloud-Wachstum. Der Azure-Umsatz hat laut Konzernchef erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten. Und das war das positive Thema, überraschend starkes Cloud-Wachstum, was dann, wenn wir uns gleich den Kursverlauf anschauen werden, für eine extrem positive Kursreaktion gesorgt hat. Und die sieht, wenn ich das so sagen darf, für so einen Titel wie Microsoft, der um die 4 Billionen US-Dollar wert ist, sieht die schon krass aus. Schauen wir hinein in den Kursverlauf der letzten 12 Monate. Und jetzt kann man auch sehr gut sehen, gerade in den letzten 2-3 Monaten, warum ich Ihnen auch gerade das Beispiel der Hedgefonds, die hohe Verluste erlitten hatten, das KI-Wunderkind, das mit seinen Positionierungen dann momentan schief gelaufen ist, extreme Kursschwankungen. Und man kann es kaum glauben, auch eben bei einer Microsoft. Denn wir hatten seit letzten Herbst bis in den April hinein fallende Kurse von $550 bis etwa $350. Dann hatten wir einen guten April gehabt. Dann ging es bis in den Mai hoch wieder gut bis $450. Und dann im Monat Juni, und jetzt kommen wir gerade in diese letzten beiden Monate, Juni, Juli, mit diesen extremen Schwankungen, im Monat Juni noch einmal dramatisch abzustürzen, so etwa von $470 wieder auf die $350. Und dann, und die Marke war wichtig, die hatte ich Ihnen bei der Microsoft genannt, $350 ist eine langfristige, wichtige Unterstützungszone. Wäre die wirklich nach unten unterschritten worden, dann hätten wir Microsoft ganz anders betrachten müssen, nämlich deutlich negativer. Aber was kam? Die Marke hat erst einmal gehalten. So, und dann kam letzte Woche eben die Quartalszahlen und dann macht die Aktie einen Riesengap. Sie notierte vorher letzte Woche bei 400, um jetzt dann bei inzwischen knapp $500 zu sein. Also das sind Schwankungen, die sind alles andere als normal. Und derjenige Anleger, der jetzt sozusagen in ETFs, in die Indizes investiert, der bekommt von diesen starken Schwankungen relativ wenig mit, weil momentan haben wir ja den Fall, das, was das eine steigt, fällt meistens das andere und auf Indexebene gleicht sich das so ein wenig aus. Aber wenn ich genau in diese einzelnen Titel, in diese einzelnen Sektoren hineinschaue, da muss ich sagen, das ist extrem. Das sind extrem hohe Schwankungen. Also dieser Monat Juni bei Microsoft, dieser Absturz, das war der schwächste Monat seit dem Jahr 2000. Und direkt der nächste Monat, also der Juli, das war der stärkste Monat wiederum seit etwa rund 20 Jahren. Also da, von der Geschwindigkeit und vom Ausmaß der Kursschwankungen ist das momentan auf Einzeltitelebene extrem. Und wenn Sie sagen, Herr Winkler, naja, der Nasdaq ist doch irgendwo bei 28.000, 29.000 Punkten, da passiert doch fast gar nichts. Da haben Sie recht. Wie gesagt, auf Indexebene sieht man davon als ETF-Investor relativ wenig. Wer sich mit Einzeltiteln momentan beschäftigt, also der kann absolut richtig liegen, der kann aber auch ganz böse daneben liegen, wie vorhin einige prominente Beispiele, die ich Ihnen genannt hatte. So, Microsoft eben auf der Tagesebene. Jetzt schauen wir uns doch mal Microsoft strategisch an. Also wichtig ist zum einen, dass die blaue Linie, also die Wochen, wir schauen in die Wochenebene der letzten 5 Jahre, dass die blaue Linie, die 200-Wochen-Linie, wieder zurückerobert wurde. Die wurde nämlich schon leicht unterschritten, 2-mal. Und dann sehen wir auch, dass in den letzten Jahren, einmal im Jahr 2021, dann im Jahr 2023, im Jahr 2025, das war schon 3-mal und jetzt 2-mal, die Marke von 350 US-Dollar extrem wichtig für die Microsoft war. Wenn die nicht gehalten hätte, wären wir dort in einen Bärenmarkt gegangen. Aber na, sie hat also gehalten. Sie hat die Durchschnittslinien zurückerobert. Die Wochenindikatoren sind auf Long, sogar mit teilweise positiver Divergenz. Also das zweite Tief bei 350 Dollar im Juli hatten sie nicht bestätigt. Also auf der strategischen Ebene sieht das gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Und mein Fazit für die Microsoft, neben diesen hohen Schwankungen und diesem extrem hohen Tempo auf der strategischen Ebene, noch einmal die Kurve bekommen. Märkte sind aktuell extrem schnell. Grundsätzlich ist bei der Microsoft weiterhin alles in Ordnung, aber ich sage es Ihnen auch, wer gerade erst vor wenigen Wochen bei 350 Dollar notierte und jetzt bei fast 500 und die alten Hochs aus dem letzten Jahr im Bereich 500 bis 550 waren, auch hier wird es kurzfristig erst einmal schwerer. Und das ist jetzt momentan so die Schwierigkeit, die taktische Einordnung auf der kurzfristigen Ebene mit diesen extremen Kursschwankungen dann in die strategische Ebene einzuordnen. Also insofern, strategisch sieht es relativ okay bei der Microsoft weiterhin aus, aber nach oben jetzt bei 500 Dollar, glaube ich, wird die Luft erst einmal dünn. Das war das eine Beispiel, ein positives Microsoft. Wir nehmen das zweite positive Beispiel, die Amazon. Auch hier wieder die Schlagzeile zu den Quartalszahlen in der letzten Woche. Amazon mit überraschend starkem Cloud-Wachstum. Die Umsätze von Amazon Web Service stiegen im abgelaufenen Quartal um 37%. Das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen. Und da hat sich die Aktie wirklich gefreut. Schauen wir auch hier hinein. Die Überschrift, die ich gewählt habe, die bleibt. Hohe Geschwindigkeit, extreme Kursschwankungen. Schauen wir auch hier nochmal in die letzten Monate hinein. In den Monaten Februar, März bis Anfang April war die Amazon-Aktie deutlich unter Druck mit Kurstiefständen vom Bereich etwa 200 US-Dollar. Und da notierte sie auch eben schon unterhalb aller Durchschnittslinien, vor allem auch unterhalb der blauen, unterhalb der 200-Tage-Linien. Und das war die Phase, als alle sagten, die Magnificent Seven, die sind Geschichte, die interessieren keinen mehr. Wir brauchen nur noch die Chip-Hersteller. Dann kam im April die riesige Rallye von 200 bis 275 US-Dollar. So, dann haben wir auch hier den schwachen Juni. Dann ging es wieder bis 225 Dollar hinab. Dann ging es jetzt im Juli noch einmal bis 225 Dollar hinab, wieder knapp unter die 200-Tage-Linie. Also das sah jetzt alles andere als prickelnd aus. So, und dann kamen die Zahlen letzte Woche und dann macht auch hier die Aktie ein Riesengap. Also sie war vorher im Bereich etwa um die 230 Dollar und eröffnet dann mit 260, ist jetzt im Bereich um 285 Dollar. Das ist extrem hektisch, ein sehr hektisches Hin und Her mit extremen Schwankungen. Und die letzten 3 Tage, diese Kursrallye, haben die Aktie, und das ist dann anders als bei der Microsoft, die Amazon schon wieder auf neue Höchststände gebracht. Aber Sie sehen, was in diesen letzten 2, 3, 4 Monaten am Ausmaß der Kursschwankung bei einzelnen Titeln passiert ist. Und ich habe Ihnen jetzt sozusagen zwei positive Beispiele gezeigt. Es gibt auch negativere. Und wie schnell das momentan geht. Und das ist eben der Unterschied momentan Einzelinvestment im Vergleich zum Indexinvestment. Wir schauen auch bei der Amazon gerne auf die strategische Sichtweise, die Wochensichtweise. Und die, kann man ganz klar sagen, sieht in der Summe etwas ruhiger aus als Microsoft. Sie ist auch leicht aufwärts gerichtet. Sie ist technisch stärker als Microsoft. Sie hat aktuell neue Höchststände erreicht. Die Wochenindikatoren sind long. Das heißt, in Summe ist das ein intakter strategischer Aufwärtstrend. Aber auch hier muss ich sagen, bei diesen hektischen Bewegungen, die dann 20-30% und noch mehr im Kurs in wenigen Wochen ausmachen, weiß ich nicht, ob ich eben bei einer Aktie, die gerade vor 2-3 Monaten bei $200 notiert hatte, jetzt bei knapp $300 da zubeißen muss. Insofern die Überschrift, es gibt die Großen noch, zumindest einige davon, die jetzt sehr positiv sich zurückgemeldet haben. Die Überschrift, die Giganten melden sich zurück, ja, denn die Kursveränderungen machen ja bei denen im Kurswert, dadurch, dass diese Firmen so hoch bewertet sind und so wertvoll an der Börse sind, immer gleich mehrere 100 Milliarden Dollar aus. Sie sind dann wichtig für die Indizes und insofern, während einige in den letzten Tagen, Wochen eher geschwächelt haben, haben zum Beispiel, wie gesagt, gerade nach den Zahlen Microsoft und Amazon positiv überrascht mit entsprechend starken Kursanstiegen. Auch das spricht in der Summe dann wieder für die Robustheit der Märkte. So, und jetzt, nachdem es in den letzten Wochen bei diesen Aktien so heftig und hektisch hin und her ging, habe ich Ihnen gestern etwas vorbereitet für heute, bei dem es in den letzten Wochen so ruhig war wie selten. Wir reden über unseren Chart der Woche, unser 6. Punkt, und zwar reden wir über Gold. Sie wissen es, ich habe Ihnen immer wieder gesagt, um die 4.000 US-Dollar finden wir Gold, rein fundamental bewertet, attraktiv im Portfolio-Kontext, gerade nach diesem Kursrückgang von 5.500 US-Dollar Richtung 4.000. Haben gesagt, technisch ist es noch nicht so weit, wir müssen mal schauen und wir halten sie auf dem Laufenden. So, und jetzt ist es über Nacht passiert, also die Folie, wenn wir in den Kursverlauf der letzten 12 Monate hineinschauen, sehen wir diese extrem ruhige Phase der letzten 4 bis 6 Wochen, so im Bereich unten immer so knapp bei der 4.000 US-Dollar Marke, oben 4.200 in der Spitze. In den letzten Wochen wurde diese Schwankungsbreite noch geringer, eine noch geringere Schwankungsintensität, also gerade anders als die Aktien. Die 38-Tage-Linie bei 4.096, die hat sich an diesen Kurs herangepirscht. Und meine Überschrift, die ich für dieses Bild gewählt habe, das war gestern Nachmittag, also Dienstagnachmittag, die Ruhe vor dem Sturm. Und ich habe gesagt, das wird so ruhig nicht bleiben. Und habe aber auch gesagt, da die Technik momentan nicht eindeutig ist, die nächste Bewegung, die wird größer und ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, ob sie wirklich nach oben gehen wird, dann wäre ein Überschreiten der Marke von 4.100, so der 38-Tage-Linie, so ein erster Hinweis, oder ob wir eventuell doch nochmal eine Verletzung der Marke von 4.000 bekommen und noch einmal Druck. Und das Fazit, das ich zu der Folie auf der Tagesebene per gestern Ihnen geschrieben habe, war, die Richtung der nächsten Kursbewegung ist noch offen. Meine Anmerkung dazu wäre nur, sieht es positiv auf einmal für Gold aus und es gibt Kaufsignale, dann fühlen wir uns absolut bestätigt. Sollte es doch mal den Dip nach unten geben und wir schauen gleich auf die Wochenebene, dann würden wir auch diese Schwäche sehr wahrscheinlich eher zum Aufstocken nutzen. Denn auf der Wochenebene sehen wir das, auch hier, da sehen wir wirklich die Ruhe vor dem Sturm. Die grüne Linie, die 100-Wochen-Linie, kommt ins Bild bei etwa Richtung 3.700 US-Dollar. Und das wäre so ein bisschen, falls die 4.000er-Marke nach unten jetzt unterschritten worden wäre, nach dieser vierwöchigen, sechswöchigen Ruhephase, wäre mein erstes Kursziel gewesen, um zu sagen, gut, dann kaufen wir halt dann antizyklisch. Die Wochenindikatoren, auch da habe ich gesagt, Geduld ist gefragt. Die sind kurz vor Long-Signalen, aber immer noch nicht. Und mein Fazit dazu war, per gestern zumindest, das kurzfristige Dilemma. Entweder gibt es einen Kursanstieg über 4.200 US-Dollar, verbunden mit Kaufsignalen, die positive Variante, oder es gibt nochmal eine Abwärtsbewegung in Richtung der 100-Wochen-Linie, Richtung 3.7. Wir würden, und die Richtung dieser Kursbewegung war per gestern unklar. Wenn ich heute Morgen hineinschaue, was über Nacht passiert ist, da bin ich leicht positiv überrascht. Gold über 2% im Plus, 4.170 US-Dollar. Das heißt, die 38-Tage-Linie bei 4.1 haben wir schon überschritten. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Marke 4.200 herausnehmen. Und das sieht dann momentan für Gold wirklich gut aus. Also der erste Schritt ist getan heute über Nacht, positiv nach oben. Der erste Schritt, der zweite Schritt wäre, die Marke von 4.200 noch zu überwinden. Und dann sind alle Ampeln bei Gold auch wieder auf grün. Und mein Thema der letzten 1 bis 2 Monate, Gold im Bereich von 4.000 US-Dollar antizyklisch aufzusammeln, auch der wäre dann wieder aufgegangen. Unser 6. Punkt, der Chart der Woche, Gold. Und das sieht momentan gerade mit den Kursbewegungen um Nacht richtig gut aus. So, zusammengefasst bedeutet das, die Märkte, vor allem die Einzelaktien bei den Aktienmärkten, sind momentan extrem schnell und sehr schwankungsintensiv. Auf der Indexebene, ich habe den Nasdaq als Beispiel genannt, sieht man davon relativ wenig, weil sich viele starke Bewegungen gegeneinander ausgleichen. Neben den Quartalsberichten, die momentan für starke Kursbewegungen sorgen, sorgen auch stark einseitige Positionierungen für ganz heftige Kursbewegungen. Also ich hatte Ihnen den Hedgefonds von dem KI-Wunderkind genannt, ich hatte Ihnen die asiatischen Hedgefonds genannt und wenn alle extrem positioniert sind, dann gibt es zwischendurch auch ganz, ganz starke Bewegungen in die Gegenrichtung. Also wir haben auf Einzeltitelebene momentan ein sehr, sehr unruhiges Umfeld. Ganz anders Gold, extrem ruhig zurzeit. Luft sammeln für die nächste größere Bewegung und das Luftsammeln sieht momentan aus für die Bewegung nach oben. Gefällt uns extrem gut. Nach den positiven Frühindikatoren aus Europa in den letzten Wochen, diese Woche die USA, also nicht nur in Europa steigen sie. Ich hatte Ihnen den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe gezeigt. Die Berichtssaison ist zumindest nach dem ersten Höhepunkt in der letzten Woche in dieser Woche, was die Anzahl der global berichtenden Unternehmen angeht, auf dem absoluten Höhepunkt. Ab nächster Woche flaut es so ein wenig ab. Dann wird auch hoffentlich die Hektik ein wenig nachlassen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie passt das in der Summe zusammen? Also was ist eine gute Portfoliostruktur? Heißt das für mich natürlich wie immer ein breites Aktienportfolio, Mischung verschiedener Stile, nicht zu einseitig, keine Klumpenrisiken. Es gehört Gold auf jeden Fall ins Portfolio und die Anlageklasse Volatilität, zu der ich mich auch schon sehr häufig geäußert habe. Das sind unsere 3 Kernbausteine momentan für eine gute Portfoliostruktur. So, viele, viele Dinge, sehr hektisch, sehr schnell. Ich heute auch ein wenig schneller als sonst. Ich lasse mich von der Hektik hoffentlich nicht anstecken. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich, wünsche Ihnen eine Restwoche, die hoffentlich auch von den Temperaturen dann langsam etwas nachgeben wird. Und mal schauen, was sich in diesen hektischen, schnellen Märkten bis nächsten Mittwoch zum nächsten Weitblick wieder alles tun wird. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf Sie und verbleibe wie immer mit den Worten. Es war mir eine Ehre. Ihr Michael Winkler.